Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio Insa Wilke, herzlich willkommen. Um zwei schmale Bücher geht es heute, zwei schmale Bücher, die es aber in sich haben. 48 Seiten Kryptomagie von Jewgeni Breger. Oder wie er im Untertitel schreibt, 20 kleine süße Kryptopoems. Das ist das eine Buch. Das andere stammt von Paul Henry Campbell und versammelt auf immerhin knapp 80 Seiten 7 Gedichtzyklen unter dem Titel Innere Organe. Die Lyrikkritiker Christian Metz und Michael Braun sind mir heute zugeschaltet. Einstiegsfrage an Sie. Wenn man eine Verbindungslinie zwischen diesen beiden Dichtern suchen wollte, welche würden Sie ziehen? Das Thema Körper?
Also mir würde zuerst zwei andere Dinge einfallen. Es sind zwei sehr experimentierfreudige Autoren, was man bei dem Band von Paul Henry Campbell an den sehr unterschiedlich gestalteten Zyklen sieht. Und experimentierfreudig und beide verfügen auch über eine sehr reiche Geschichtserfahrung. Jewgeni Breger ist ja in der Ukraine geboren, Paul Henry Campbell in den USA. Und diese Herkunftsgeschichte, die bringen sie auch mit in ihre Gedichte ein.
Ja, interessant. Christian Metz, was würden Sie sagen?
Ich würde, wie es sich gehört, direkt daran anschließen und würde sagen, beide haben eine strukturelle Gemeinsamkeit. Sie verhandeln nämlich die Spanne zwischen Einmaligkeit und Reproduktion und Reproduzierbarkeit. Also Einmaligkeit auch im Sinne genau der Herkunft, die Michael Braun eben schon angesprochen hat, aber auch von Merkmalen, von bestimmten Auszeichnungen, die den Einzelnen ausmachen. Oder ihn in der Masse verschwinden lassen.
Und wie hängt das dann mit der Reproduktion zusammen?
Ja, das hängt damit zusammen, dass die Frage sich immer wieder stellt, ob, wenn alle auf Singularität aus sind, nicht das so ist, dass das ein Strukturmerkmal wird und sich reproduziert. Und in der Kryptomagie stellt sich da eben auch noch die Frage nach der Einmaligkeit des digitalen Kunstwerks und seiner Reproduzierbarkeit.
Schieben wir die Kryptomagie noch etwas auf und starten mit Paul Henry Campbell und seinem Buch Innere Organe. Olaf Öhlstrom hat uns ein Beispiel aus dem ersten Zyklus Haut eingelesen, auf den Wunsch von Michael Braun. Warum haben Sie gerade dieses Gedicht ausgewählt, Michael Braun?
Ja, hier kommen zwei Motivströme zusammen. Auferstehung, so heißt ja der halbe Titel des Gedichts. Auferstehung, Mann mit Tattoo. Und Paul Henry Campbell versteht von beiden Dingen sehr viel. Auferstehung, er ist katholischer Theologe, die Auferstehung als Urszene für Theologen, für Gläubige, sehr wichtige Sache für ihn. Und Mann mit Tattoo, da bringt er eben das in Verbindung. Ja, christliche Theologie und Tätowierung. Und das ist etwas, mit dem er sich auch wissenschaftlich beschäftigt hat. Herkunftsgeschichte der Tätowierung und überraschende Verbindungslinien ja zu den religiösen Quellen dieser Art von Körperzeichnung, Tätowierung.
Hören wir mal, wie das klingt im Gedicht. Olaf Öhlstrom liest.
Auferstehung, Mann mit Tattoo, für Henk Schiffmacher. Bild und Piktogramm, Linien im Schlaf, im Grab, in der Nacht des Augenlichts, schlottern, schwellen, stauen, quellen, und dann wie beim ersten Nadelstich fließt unter die Haut blutig wund Farbglanz, fließt rosig in Wangen rot, in Lippen blau, in Äderchen grün, in Augäpfeln aufgerissen, Pupillen weit wie sämtliche Vollmonde, seit dem ersten Tag auf einmal. Alles Licht sammelt sich in Schlaufen und schnurgerade Zügen, ein jedes Bild als Ebenbild, Häutung dessen, der war und nun ewig ist. Charakter indelebilis.
Das war das Gedicht von Paul Henry Campbell. Christian Metz, was fällt Ihnen dazu ein? Wie lesen Sie es?
Ja, das ist tatsächlich die Engführung der unterschiedlichen Diskurse, die Campbell interessieren und faszinieren. Und da geht es darum, dass Tätowieren als bildgebendes Verfahren zur Auszeichnung wird des Individuellen und dass dieses Eingraben, Eingravieren unter die Haut, dieses Einfärben unter die Haut wiederum dazu führt, dass die einzelnen Personen, so heißt es bei Campbell einmal, Kathedralen des Selbst werden. Also eine bestimmte Form der Selbstdarstellung und das hat zugleich einen Ewigkeitsanklang, denn diese Malereien auf der Haut, in der Haut, überdauern das eigentliche Leben. Und Schiffmacher selbst, an den dieses Gedicht ja gerichtet ist, gewidmet ist, ist einer der ganz Großen der Tätowierungsszene. Unter anderem zeichnet er sich dadurch aus, dass er eine große Sammlung für Tätowierungen, aber auch für Werkzeuge des Tätowierens zusammengestellt hat. Also das Ganze bekommt einen Ewigkeits-, einen Dauercharakter. Aus diesen Engführungen entstehen diese Gedichte.
Ich glaube, über Tätowierung haben wir in dieser Sendung noch nie gesprochen. Jetzt kommt sie hier in die Lyrik, in die Dichtung hinein. Michael Braun, mögen Sie noch ergänzen?
Ja, auf jeden Fall. Mich interessiert da auch sehr halt Tätowierung als Verwandlung gewissermaßen, als Schöpfungsszene. Das Motiv des Einschreibens in den Körper ist ja etwas, was wir in der Literatur der Moderne häufiger finden. Aber hier hat es noch plötzlich eine christliche Färbung bekommen. Das hatten wir vielleicht in der Literatur noch nicht. Aber das Motiv des Einschreibens in den Körper, das ist etwas als Grundfigur, was wir auch in vieler Prosa-Literatur und auch in der Lyrik des 20. und 21. Jahrhunderts durchaus finden.
Was splittrig dalag und faulte, das gefällt dir, heißt es in einem Gedicht aus diesem ersten Zyklus Holzarbeiten, heißt es. Was für ein Interesse bezeichnet Paul-Henri Kempel da? Sowas wie Gottfried Benns Gänge durch die Krebsbaracke oder wie hat man das zu verstehen?
Das würde ich jetzt nicht so sehen, dass hier einzig und allein so eine gewisse Ekelbildlichkeit oder das Faulige im Vordergrund stehen würde. Das habe ich eigentlich gar nicht so gelesen. In dem Fall geht es ja auch um eine Arbeit, ein Kunstwerk herauszuarbeiten aus einem Stoff. Ein Grundmotiv, das mir bei Paul-Henri Kempel immer wieder auffällt, ist, dass er eine Dichtung als somatische Kunst, als Poesie des Körpers herstellen will. Ja, und zwar in einer Art und Weise, die sich von dem befreit, was vielleicht einmal ein Meisterdenker wie Hegel so bezeichnet hat, dass es in der Dichtung nur auf die Seele der Empfindung ankomme, keineswegs. Wenn wir das bei Paul-Henri Kempel anschauen, geht es eigentlich darum, quasi Körperlichkeit, Poesie als Sprachkörper in alle möglichen Richtungen zu entfalten.
Wenn man sich diese 7 Zyklen anschaut, dann gibt es ja eine Bewegung von den, ich sage es jetzt mal platt, Körperthemen hin zu Zyklen, die sich explizit auch der Weltpolitik widmen, wie in dem Zyklus Luftbrücke. Christian Metz, wie würden Sie diese Bewegung beschreiben?
Ja, die gehen tatsächlich von den einzelnen Materialitäten aus. Man kann das schon an dem ersten Zyklus Haut sehen, der dann übergeht zur Freskenmalerei, aber dann eben auch zur Einschreibung unter der Borke bis hin zu Fragen von echtes Gold oder Plattgold. Und so lässt sich diese Zirkulation weiter fortsetzen in die Materialität von Räumen. Und da gehören die Stadträume mit dazu oder eben auch die Lufträume mit dazu. Und was Kempel hier inszeniert, sind Überschreibungen wiederum, Überlagerungen von bestimmten Inschriften in diese Materialien einer Stadt hinein, in die Stadträume.
Hat Sie dieser politische Gestus der hinteren Zyklen erstaunt, Michael Braun?
Also ganz kurz noch zu diesen Luftbrücken. Da hat mir halt sehr gefallen, dass hier quasi die amerikanische Herkunft und die deutsche Lebenswelt ja zusammenkommen. Das ist eine hochkomische Montage, auch von deutschem und englischem bzw. amerikanischem Vokabular stattfindet. Was mich sehr beeindruckt hat, war bei diesem Gedichtband die beiden abschließenden Zyklen Reaktor Poems und Warme Atolle. Das ist jetzt, wie der, was ich am Anfang sagte, reiche Geschichtserfahrung. Warme Atolle vergegenwärtigt ja so etwas wie die verheerenden Atombomben- und Wasserstoffbombenversuche auf den sogenannten Marshallinseln in der Nachkriegszeit 1946 bis etwa 1958, die die USA dort durchgeführt haben und die ganze Bevölkerung musste weichen. Einige der Atolle sind auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Und diese Gedichte sind ja schon vor einiger Zeit, vor 2-3 Jahren entstanden. Und wenn man sie heute liest, also ich lese sie tatsächlich fast schon als Antizipation jener gefährlichen Situation, in der wir jetzt leben, in einer neuen Erwartung, vielleicht einer atomaren Eskalation eines Krieges.
Damit wäre ich vorsichtig mit der Antizipation, mit dem utopischen Einschluss. Ich würde sagen, dass das Themen sind, die die gesamte Zeit über schon Künstler auch umgetrieben haben. Und Kempel hat da ein feines Gespür. Ich finde auch, dass das die interessantesten Zyklen sind dort hinten. Und das liegt tatsächlich an diesen Überlagerungen, die ich angesprochen habe. Also in der Fähigkeit, sowohl dieses Subjekt auf dem Sofa zu fokussieren, als auch die einzelnen schrecklichen Untaten, die man mit den Atombomben sofort assoziiert. Oder eben auch dieses sich Überlagern der amerikanischen Geschichte Frankfurts mit den eigenen Spaziergängen und dem sich eigenen Bewegen durch die Straßen von Frankfurt am Main, also durch die Zeppelinallee 107 oder durch den Marbachweg, Ecke Gießener Straße. Und das aufzufangen in diesem »I wandered einsam as a Wölkchen and was« und in diesen Sing-Sang des amerikanischen Deutschen, das ist eine klangliche Stärke, die Campbell hier entfaltet, die tatsächlich einigermaßen überraschend ist, allerdings nicht, wenn man weiß, wo er herkommt.
Aber innerhalb der Werkentwicklung kann man hier Spannendes beobachten in diesem Band Innere Organe von Paul Henry Campbell. Das ging mir auch so bei dem neuen Buch von Jewgeni Bräger, Kryptomagie. Ich habe darüber nachgedacht, was eigentlich der Zusammenhang zwischen den Texten ist, die hier versammelt sind, die ja ganz klar zusammengehören, und habe gedacht, eigentlich ist es die Abwesenheit der Gedichte. Kryptomagie versammelt nämlich gar keine Kryptopoeme, vielleicht, das gilt es gleich zu klären, sondern besteht eigentlich aus ihren Platzhaltern. Oder was macht Jewgeni Bräger da gemeinsam mit Angarona Ambraseite, die den Band gestaltet hat?
Das ist ja jetzt eine sehr merkwürdige Auffassung, Frau Wilke, dass dieser Band quasi eher aus Platzhaltern besteht. Auf diesen Gedanken bin ich offen gesagt nicht gekommen. Also dieses Buch hat mich erstmal in eine starke Irritation gestürzt. Wenn schon der Titel Kryptomagie, der hat ja einen Behauptungscharakter, ne? Dass hier eine Magie in den Titel gestellt wird und dass sich quasi magisch, sprachmagische Energie offenbar entfalten soll oder entfalten darf. Und dann kommt ein Untertitel 20 süße kleine Crypto-Poems. Und da lese ich natürlich eine starke ironische Konterbande wiederum gegen die vielleicht starke Behauptungscharakter des Titels. Und dann frage ich mich ja, mit welchen Sprachgeweben haben wir es hier eigentlich zu tun? Was ist denn der substanzielle Unterschied eines Kryptopoems zu einem herkömmlichen Gedicht? Da könnten wir vielleicht drüber sprechen.
Ja, Christian Metz, was ist denn ein Kryptopoem?
Kryptopoesie hat eigentlich eine lange Tradition. Das heißt, dass man eigentlich in Texten so etwas wie Geheimnisse versteckt, Zusammenhänge versteckt, verborgene Inhalte, und dass die, wenn man sie von hinten rückwärts liest oder nur die Zeilenanfänge, die Versanfänge liest oder nur bestimmte hervorgehobene Wörter in den Zusammenhang stellt oder gerade nicht hervorgehobene Wörter, dass man eben diese Rätselhaftigkeit entschlüsseln kann. Also Kodifizierungen sind eigentlich das Stichwort. Und jetzt wieder aufgekommen ist das Reden von Kryptopoesie durch das, was wir kennen als Blockchain und NFTs, nämlich die Frage danach, wie man überhaupt in der digitalen Literatur so etwas wie Originalität noch herstellen kann. Und das ist ja jetzt in aller Munde in der Kunst, und an diesen Diskurs schließt sich das jetzt wiederum an. Und die Frage wäre eben, ne, dort ist das Rätselhafte, das Verrätseln, ne, das dient ja genau dazu in der Blockchain, um die Einmaligkeit der geschriebenen Datei zu sichern und damit ein Originalkunstwerk im Digitalen behaupten zu können.
Dabei klingen die gar nicht so kompliziert, wie es jetzt in der Beschreibung erstmal wirken könnte. Olaf Ölström liest mal einen Text vor. Es geht nämlich um 19 bekannte und ein unbekanntes Kryptopoem. Jetzt kommt der Text zum 7. Kryptopoem.
Das 7. bekannte Kryptopoem kann die Welt kaum ertragen. Nicht die Hochhäuser, angefüllt mit Luxusapartments, gebaut aus giftigem Stahlbeton. Nicht die Horden von Plastikmumien, die als Lebensmittel die Stellagen von Einkaufsläden bevölkern. Angewidert betrachtet es die eitle Kunst und alles Politische. Weder neue Musik berührt es, noch alte. Es will Ruhe. Lasst es endlich in Ruhe.
Eines der Kryptomagie-Gedichte von Jewgeni Bräger. Was können Sie uns dazu sagen? Das klingt ja erstmal sehr erzählerisch, sehr einfach. Was ist das Rätselhafte daran?
Im Grunde ist sehr vieles, eigentlich fast alles, rätselhaft. Nach mehrfachem Lesen habe ich mir plötzlich eingebildet, es handelt sich eigentlich in fast allen Fällen um irgendeine Form von Lebewesen. Das erste bekannte Kryptopoem ruht im Sand. Es versteckt sich zwischen Muscheln, kam ich gleich auf den Gedanken. Aha, wir haben hier eine digitale Erschaffung der Welt in 20 blitzlichtartigen Visionen vielleicht vor uns. Aber nein, es kommt zu viel anderer Gegenbewegung, zum Beispiel in dem eben gelesenen 7. bekannten Kryptopoem, wo ja offenbar ein Sprecher tätig ist, der sich auch abgrenzt von Kunst und gegenüber allem Politischen, und das sprechende Subjekt hier will angeblich in Ruhe gelassen werden. Das halte ich nicht für glaubwürdig, dass hier jemand in Ruhe gelassen werden will, sondern es wird ja etwas gesetzt. Und diese Kryptomagie, das Kryptopoem, Christian Metz hat darauf hingewiesen, es gibt natürlich schon lange eine solche Tradition des verborgenen Sprechens, aber das haben wir ja natürlich schon lange in der hermetischen Lyrik auch schon gehabt. Wir müssten halt jetzt quasi auf Reproduzierbarkeit vielleicht kommen. Was ist eigentlich dieses Digitalitätsmoment, was uns hier in diesen Gedichten auf eine neue Erfahrungsebene bringt?
Da kommt doch die Gestaltung tatsächlich dazu von Angaruna Ambras Seite, oder Christian Metz?
Ja, ich hätte eben eine ganz andere Lesart, als wir sie jetzt entsponnen hätten von diesen kryptopoetischen Annäherungen. Nämlich, dass das eine Anspielung ist hier, erst einmal als Band, an die Anmutung, und damit sind wir bei Gestaltung, an die Anmutung von dem, was wir als digitale Lyrik kennen. Heißt, dieser Band besteht wie ein solches Abzählspiel von 10 kleine, und dann kommt ja immer so ein Exotismus hinten dran, 10 kleine Krypto-Gedichte. Und dieses Abziehspiel wird hier bis 20 fortgesetzt. Und es spielt damit, dass es eben nicht nur die Texte gibt, sondern daneben auch tatsächlich jeweils ein Bild. Also Text und Bild werden eng geführt. Man könnte darauf schließen, weil es sich ja um digitale Literatur handelt, dass es einen gemeinsamen Quellcode gäbe und dieser Quellcode einmal als Text und einmal als Bild erscheinen würde. Das wird aber nicht aufgelöst, deswegen nenne ich das nur ein Spiel mit dieser Anmutung. Das sind die Verfahren digitaler Lyrik, die wir inzwischen kennen.
Ja gut, dann wäre ja, wenn ich als Einwand vielleicht formulieren darf, dann gäbe es ja gar keine unabhängige Textualität in diesen Kryptopoemen, sondern sie existieren in ihrer digitalen Struktur nur in der Verknüpfung von Text und Bildoberfläche.
Gibt es einen gemeinsamen Quellcode. Wie gesagt, das wird nicht aufgelöst. Und diesen Quellcode könnte man als NFT verkaufen. Ich habe extra nochmal nachgefragt. Herr Breiger spielt durchaus mit dem Gedanken, jedes einzelne dieser 20 als NFT dann tatsächlich auch in der Blockchain zu verkaufen. Und das ist eine Wiederaufnahme des alten Prinzips, wie das Bild, so die Poesie. Ut pictura poesis. Nur unter digitalen Voraussetzungen. Wobei eben offen bleibt in diesem Band, ob das so ist oder nicht so ist. Das heißt, diese Gedichte schreiben sich in diesen Anmutungszwischenraum hinein.
Das klingt ja alles erstmal sehr abstrakt und für Leute, die mit diesen digitalen Welten nicht so vertraut sind, auch erstmal so, als würden sie diese Texte nicht ansprechen. Nun ist Jewgeni Breger ja gleichzeitig ein Dichter, der in den vorigen Bänden Gestohlene Luft, Flüchtige Monde auch schon sehr existenzielle Themen hatte, nicht nur Formexperimente, wobei Formexperimente ja selten irgendwie im luftleeren Raum stattfinden. Also kann man eine Anknüpfung auf einer anderen Ebene noch finden an diese Texte?
Ja, unbedingt, würde ich sagen. Ja, unbedingt. Denn genau dieses so Abstrakte, ne, das sich herumranken um das Geheimnisvolle, das hier so lautstark angekündigt wird, das setzt jetzt dieser Band um dahin, dass er jedes einzelne Gedicht als Individuum auszeichnet, mit bestimmten Emotionen, mit bestimmten Ängsten, in bestimmten Konstellationen, einerseits bekannt, andererseits unbekannt, flüchtig, nicht zu greifen. Und diese Individualität des Geheimnisses, die schildern die Texte eben nicht abstrakt, sondern wunderbar greifbar, sehr einfach, mit tollem Humor und in immer neuen kleinen Szenerien aus.
Vielleicht darf ich noch mal kurz anmerken, allerdings verlange ich das von jedem Gedicht, nämlich, dass es seine Individualität zeigt, seine Emotionalität, seine Markierung als individuelles Gedicht. Das darf man ja eigentlich bei jeder Poesie geltend machen. Und was mir vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten macht, ist eben immer jetzt, was wir vorhin ja besprochen haben, diese Anknüpfung oder Verbindung mit so einer digitalen Bildlichkeit. Christian Metzer hat ja eine wunderbare literaturhistorische Markierung gesetzt. Ut pictura poesis, wie das Bild, so die Poesie und umgekehrt, klar. Aber ich verlange trotzdem quasi, dass das kryptomagische Gedicht auch bestehen kann als rein textuelles Sprachkunstwerk.
Auf jeden Fall scheinen wir es hier mit zwei Bänden zu tun zu haben, die man lesen soll, wenn man up to date sein will, was die interessanten Gedanken und Poetiken der Gegenwart angeht. Dann sollten Sie sich also diese beiden Bücher anschauen. Jewgeni Bregers Kryptomagie ist im Verlag Mikrotext erschienen. Die 20 kleinen süßen Kryptopoeme oder Kryptopoems kosten 12 Euro. Außerdem haben wir über Paul-Henri Kempels neues Buch Innere Organe gesprochen. Im Wunderhorn Verlag erschienen. 80 Seiten, 22 Euro. Ich danke und verabschiede mich von Michael Braun und Christian Metz. Das war's vom Büchermarkt. Nach den Nachrichten geht es weiter mit Forschung aktuell. Im Studio war Insa Wilke.